Anlässlich der Diakoneneinsetzung, die wir heute durchführen und feiern wollen, möchte ich in meiner Predigt den Fokus auf den vollkommenen Diener Jesus Christus richten. Christus, der vollkommene Diener. So lautet der Titel meiner Predigt und der Predigttext findet sich im Markus-Evangelium Kapitel 10. Markus Kapitel 10, Vers 45. Hört das Wort des Herrn. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Amen. Es liegt in der gefallenen Natur des Menschen, immer der Erste sein zu wollen. Es liegt in der sündhaften Natur des Menschen, immer der Größte, der Beste, der Wichtigste und der Erste sein zu wollen. Genau diese sündige Haltung spiegeln die Jünger von Jesus in dem Kontext unseres Verses wider. Denn dort lesen wir, wie die beiden Jünger Jakobus und Johannes zu Jesus kommen und zu ihm sagen, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zur Linken sitzen mögen in deiner Herrlichkeit. Kapitel 10, Vers 37. Gib uns Macht, gib uns Autorität, hilf uns, neben dir die Ersten in deinem Reich zu sein. Diese beiden Jünger wollten im Reich Gottes die Ersten sein. Sie wollten die besten Plätze haben, sie wollten ganz vorne an der Reihe stehen. Nun, wie reagierten denn die anderen 10 Jünger, als sie gehört haben, was diese beiden Jünger Jesus gefragt haben? Vers 41. Und als die 10 es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Wieso waren sie denn auf einmal so verärgert über Jakobus und Johannes? Naja, weil die anderen 10 genauso den ersten Platz bekommen wollten. Die wollten auch neben Jesus sitzen. Wieso nur ihr zwei? Wir wollen auch neben Jesus Christus sitzen. Wir wollen neben Jesus den ersten, den besten Platz bekommen. Wir wollen genauso Ehre und Macht bekommen. Was fällt euch eigentlich ein, diese Frage an Jesus zu richten? Sehen wir, der Mensch ist von Natur aus egoistisch, egozentrisch und ich-zentriert. Du lebst für dich selbst, du arbeitest daran, dein eigenes Reich zu bauen und du willst, dass dein Wille in deinem Leben geschieht. Kurz gesagt, der Mensch hat sich selbst, sein eigenes Ich, auf den Thron seines Herzens gestellt und betet sich selbst an seit dem Sündenfall. Doch Jesus will seinen Jüngern und uns heute in diesem Abschnitt und in diesem Vers vor allem eine Lektion erteilen, dass dieses ich-zentrierte Denken und Leben in seinem Reich keinen Platz hat. Im Reich Gottes hat dieses ich-zentrierte und egoistische Leben keinen Platz. Denn nachdem die Jünger, diese beiden Jünger Jesus diese Frage stellten und die übrigen Jünger verärgert waren über die zwei Jünger, rief Jesus sie zu sich und erklärte ihnen dann in den Versen 42 bis 44 Folgendes. Als Jesus sie herzugerufen hatte, spricht er zu ihnen, ihr wisst, dass die, die als Fürsten der Nationen gelten, diese beherrschen und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Aber so ist es nicht unter euch, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll der Knecht aller sein. Mit anderen Worten, im Reich dieser Welt, unter den Fürsten und Herrschern dieser Welt, da strebt man danach, der Erste zu sein und man strebt danach, die anderen zu unterdrücken. Aber in meinem Reich nicht. In meinem Reich ist derjenige groß, der den anderen dient. In meinem Reich ist derjenige groß, der ein Knecht, ein Sklave von den anderen wird. Doch Jesus belehrt seine Jünger nicht nur darüber, was wahre Größe in seinem Reich bedeutet, nein, er selbst gibt seinen Jüngern das vollkommene und perfekte Vorbild, was es heißt, groß in seinem Reich zu sein. Denn davon spricht Jesus in dem Vers, den wir heute betrachten wollen. Wir wollen heute auf Christus blicken und von ihm lernen, was es heißt, ein wahrer Diener der Gemeinde Jesu Christi zu sein. Dabei wollen wir aber nicht den Fehler begehen zu denken, dass sich dieses Vorbild von Jesus Christus als perfekter Diener, als Diakon, nur auf die Diakone der Gemeinde bezieht. Das heißt, wenn wir heute diese Predigt hören, dann denken wir nicht ausschließlich daran, aha, ja, so muss Sebastian sein, das muss Sebastian beachten, das und so weiter und so fort. Nein. Wenn wir diese Predigt hören und von Christus lernen und auf ihn als den perfekten Diakon schauen, dann wollen wir alle von ihm lernen, ihm gleich zu tun in der Gemeinde. Indem wir sehen, wie Christus diente, wie unser Herr Jesus diente, soll der Stolz und der Egoismus und das ich-zentrierte Leben in dir und mir getötet werden. Denn ein Blick auf diesen dienenden Knecht, diesen dienenden König, sollte und müsste jeden Stolz und jeden Egoismus in unserem Herzen töten und Demut und Dienstbereitschaft in uns hervorrufen. Dieses Ziel verfolge ich mit dieser Predigt. Und ausgehend von diesem Vers möchte ich auf drei Aspekte des Dienstes von Jesus Christus eingehen, die uns zeigen werden, dass Christus wirklich der vollkommene Diener ist. Erstens, die Haltung, mit der Jesus diente. Zweitens, die Art, wie Jesus diente. Und dann drittens, das Ergebnis oder das Ziel von Jesu Dienst. Lasst uns also zum ersten Punkt kommen. Die Haltung, mit der Jesus diente. Jesus beginnt diesen Vers 45 mit den Worten, denn auch. Mit diesen Worten, denn auch, bezieht sich Jesus direkt auf den Kontext, also auf das, was er zuvor gesagt hat. Und wir haben die Verse schon gelesen. Dort sagte er, wenn ihr im Reich Gottes groß sein wollt, müsst ihr der Diener aller werden. Und wenn ihr der Erste sein wollt im Reich Gottes, dann müsst ihr die Letzten sein, also Sklaven aller. Und nun sagt er, denn auch, ich, der ich der König dieses Reiches bin, bin der Diener und Sklave von allen geworden. Dass dies die Aussage von Jesus ist, wird deutlich, wenn wir betrachten, mit welchem Titel Jesus sich hier bezeichnet. Er sagt, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Jesus bezeichnet sich hier als den Sohn des Menschen. Wenn Jesus in den Evangelien über sich oder über seine Werke spricht, dann ist dies die Bezeichnung, die er am häufigsten für sich verwendet, der Sohn des Menschen. Er wendet diese Bezeichnung in den Evangelien über 40 Mal auf sich selbst an. Und dabei findet diese Bezeichnung je nach Kontext eine unterschiedliche Bedeutung. Der Sohn des Menschen bezieht sich generell auf seine menschliche Natur, dass er sowohl Gott, aber auch Mensch ist. Doch generell kann gesagt werden, dass Jesus diese Bezeichnung der Sohn des Menschen oft in Bezug auf die Vision von dem Propheten Daniel bezieht. Als Gott dem Propheten Daniel einige Visionen über die zukünftigen Weltreiche offenbarte, zeigt Gott Daniel am Ende dieser Visionen Folgendes. Dort sagt Daniel, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn. Und er kam zu den Alten an Tagen und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen wird und sein Königreich ein solches, das nie zerstört werden wird. Daniel Kapitel 7, die Verse 13 bis 14. In dieser Vision sieht Daniel ein göttliches Wesen, das auf den Wolken des Himmels kam, aber aussieht wie ein Menschensohn. Daniel sieht, wie dieses göttliche und doch menschliche Wesen Autorität und Herrschaft gegeben wurde. Diese Vision zeigt uns unmissverständlich den Gottmenschen Jesus Christus. Sie zeigt uns, wie Gott der Vater, also der Alte an Tagen, seinem Sohn, dem Menschensohn, göttliche Autorität gegeben hat, um über alle Nationen zu herrschen und zu regieren. Wenn Jesus in den Evangelien also immer wieder von sich als von dem Menschensohn spricht, bezieht er sich oft darauf, dass er derjenige ist, der von seinem Vater Autorität, Macht und Herrschaft bekommen hat, über alle Nationen zu regieren und eines Tages alle Nationen zu richten. Das ist die Vision von Daniel in Bezug auf den Menschensohn. Dies wird auch deutlich, wenn wir einige Stellen anschauen in den Evangelien, wo Jesus diese Bezeichnung auf sich anwendet. Ich möchte euch zwei Stellen vorlesen. Zum einen Matthäus 24, Vers 30. Als Jesus seinen Jüngern erklärt, wann und wie das Ende der Welt kommt, sagte er zu ihnen, und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Also, diese Erscheinung zeugt von Macht, von Herrlichkeit, von Autorität, von Herrschaft. Eine andere Stelle findet sich in Matthäus 26, Vers 64. Als Jesus vor dem Hohen Rat steht und verurteilt wird, und der hohe Priester ihn gefragt hat, bist du wirklich der Christus? Antwortet Jesus, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen zu Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Wieder, der Sohn des Menschen, was werden sie sehen? Macht, Herrlichkeit, Autorität und Herrschaft über alle Nationen. Das war wichtig, dass wir diesen Begriff, diesen Titel anschauen, wenn wir jetzt gucken wollen, welche Haltung Jesus als der vollkommene Diener eingenommen hat. Diese Information im Hinterkopf behaltend, schauen wir nochmal auf den Vers und sehen, denn auch der Sohn des Menschen, der Herrscher über alle Nationen, auch der Herrscher aller Nationen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Das Wort dienen ist das Wort Diakoneo. Im Kern bedeutet dieses Wort als Knecht oder Sklave dienen. Dieses Wort, dort liegt die Betonung darauf, auf der Unterworfenheit des Dienenden. Also du bist wirklich unterworfen, versklavt und dienst anderen. Dieses Wort wurde im außerbiblischen Kontext, aber auch in der Bibel selbst immer wieder verwendet von Dienern, die die Tische bedienten. Ich möchte euch ein Beispiel geben, oder zwei. In Lukas Kapitel 17, Vers 8 sagt Jesus, indem er ein Gleichnis sagt über einen Sklaven und einen Diener. Dort sagt er, wird er, also der Herr, wird er nicht vielmehr zu ihm, dem Sklaven, sagen, bereite zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene, bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Also was war ein Diakoneo? Jemand, der sich umgürtet hat und der anderen gedient hat, die zu Tische lagen. Eine andere Stelle findet sich auch in der Begebenheit, wo Martha Jesus diente, als er bei ihr zu Hause war. Dort lesen wir, sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente Diakoneo, Lazarus aber war einer von denen, die mit zu Tisch lagen. Johannes Kapitel 12, Vers 2. Also was bedeutet Diakoneo? Es bedeutet, du legst dir eine Schürze an. Und während andere zu Tisch liegen, lagen damals oder jetzt zu Tisch sitzen, und genießen und feiern und sich freuen, bist du derjenige, der schwitzt und der arbeitet und der dient. Der Sohn des Menschen, der Herrscher der ganzen Welt, ist nicht gekommen, um sich an den Tisch zu legen, damit andere sich eine Schürze umbinden, um ihm zu dienen. Der Herrscher der ganzen Welt, sagt Jesus, ist gekommen, um sich eine Schürze umzulegen und an den Tisch zu gehen, um den Menschen zu dienen. Während die Menschen am Tisch liegen und genießen und sich freuen und feiern, schwitzt und arbeitet der Sohn des Menschen, um ihnen zu dienen. Der König aller Könige ist der Diener aller Menschen geworden. Das ist die Haltung, mit der Jesus dient, wie er sich hier selbst beschreibt. Nun, diese Aussage von Jesus war revolutionär. Denn sowohl die Griechen damals als auch die Römer zur damaligen Zeit, für sie war diese Art des Dienens etwas sehr Herablassendes. Eines der niedrigsten und unwürdigsten Aufgaben, die man überhaupt tun konnte in der Gesellschaft damals. Und daher musste diese Aussage äußerst schockierend auch für die Jünger gewesen sein, zu denen Jesus hier spricht. Wie bitte? Du, der Sohn des Menschen, der Messias, der Sohn Davids, der auf dem Thron sitzen soll und überall regieren soll, du bist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen? Ist es dein Ernst? Es muss schockierend gewesen sein für die Jünger damals. Es muss für dich und mich schockierend sein, wenn wir darüber nachdenken, dass der Schöpfer und Erhalter und König des gesamten Universums solch eine Haltung einnimmt. und hat. Wenn unser König in seinem Reich eine dienende Haltung eingenommen hat, wie viel mehr sollten wir, die wir aus Gnade in dieses Reich hineingerufen worden sind, ebenso wie er, eine dienende Haltung einnehmen? Was für ein Eindruck, die meisten von uns, denke ich, arbeiten, was für ein Eindruck hinterlässt dein Chef oder generell ein Chef in den Augen seiner Mitarbeiter, wenn er kommt und den Dreck seiner Mitarbeiter hinterherräumt, wenn er kommt, um sie zu bedienen, wenn er kommt, um ihnen Essen zu bringen, wenn er kommt, um ihr Essen, um das Geschirr wieder abzuspülen. Dies, für jeden Mitarbeiter, es wäre schockierend, es wäre erfreulich, es wäre ein wunderbares Vorbild. Jeder Mitarbeiter würde versuchen, ihrem Chef nachzuahmen. Wenn es schon in der Welt so ist, wie viel mehr dann in dem Reich Gottes. Wenn wir sehen, dass unser König, der Herrscher, gekommen ist, um zu dienen, wie viel mehr sollte dies dich und mich motivieren, ihm ähnlich zu werden und einander zu dienen in seinem Reich. Nicht danach zu trachten, der Erste zu sein, den ersten Platz zu haben, den größten Namen zu haben, die größte Ehre zu empfangen, sondern der Niedrigste von allen zu sein. Christus war bereit, den Himmel zu verlassen, um uns zu dienen. Doch wir sind nicht bereit, den Thron unseres Herzens von dort herabzusteigen und anderen zu dienen. Da sieht man die Sündhaftigkeit der Sünde, den Fluch der Sünde, die Korruptheit unserer sündigen Natur. Selbst wir als Christen, die wir erneuert worden sind, müssen immer noch mit diesem verfluchten Stolz in unserem Herzen zu kämpfen haben. Aber ein Blick auf diesen herrlichen Jesus sollte diesen Stolz töten. Ein Blick auf diesen Jesus, wie er gekommen ist, um zu dienen, sollte in uns alles zerstören, was nach sich selbst trachtet, und alles aufbauen, was danach trachtet, den anderen zu dienen. Deswegen, ich möchte dich ermutigen, strebe nicht danach, immer den ersten, besten Platz in der Gemeinde zu haben. Strebe nicht danach, immer gesehen zu werden von der Gemeinde, irgendwie einen Dienst zu haben, wo man dich sieht. Strebe danach, zu dienen. Strebe danach, den Geschwistern Gutes zu tun. Strebe danach, mit anzupacken. Strebe auch danach, Dinge zu tun, die vielleicht gar keiner sieht. Lieber machst du Dinge, die gar keiner sieht, aber Gott sieht sie und er wird dich belohnen irgendwann mal in der Öffentlichkeit, als dass du in der Öffentlichkeit dienst mit einem stolzen Herzen und du wirst von Gott nicht gesehen und nicht belohnt werden. Darauf kommt es an, Geschwister. Es kommt nicht darauf an, was wir sind und was wir tun in der Öffentlichkeit. Es kommt darauf an, was für eine Haltung wir haben. Haben wir diese demütige, dienende, sklavische, knechtische Haltung, die unser Herr hatte? Das ist wohlgefällig in den Augen unseres Gottes. Nachdem wir also im ersten Punkt die Haltung von Jesus als Diener betrachtet haben, möchten wir im zweiten Punkt auf die Art, wie Jesus diente, eingehen. Die Art, wie Jesus diente. Wie sah der Dienst von Jesus denn aus, als er auf dieser Erde wandelte? In welcher Art, in welcher Weise diente er den Menschen? Nun, hierzu gäbe es viel zu sagen. Wenn wir das Leben von Jesus Christus studieren und betrachten, dann werden wir unzählige Bereiche entdecken, wie und wo Jesus diente. Jesus diente den Menschen zum Beispiel, indem er die Kranken heilte. Er diente den Menschen, indem er besessene Menschen von Dämonen befreite. Jesus diente den Menschen, indem er aus 5 Broten und 2 Fischen über 5000 Menschen versorgt hat mit Essen. Jesus diente den Menschen, indem er sie belehrte und Gottes Wort zu ihnen sprach. Er diente auf unzählige Weise. Jesus diente seinen Jüngern, zum Beispiel, indem er vom Abendessen aufstand und die Oberkleider ablegte und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gieß er Wasser in das Waschbecken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Johannes 3, 13, die Verse 4 bis 5. Der König des ganzen Universums zieht sich eine Schürze an und damals lief man in dem Staub von Jerusalem und Israel mit Sandalen herum. Die Füße waren schmutzig. Die Füße waren schmutzig und er fing an, die schmutzigen Füße seiner Jünger zu waschen. Jesus diente auf unzählige Weise. Wir könnten die Liste noch weiterführen. Doch es gab eine ganz besondere Art, Es gab eine ganz besondere Weise, mit der Jesus den Menschen diente, und von dieser Art seines Dienstes spricht unser Text. Lesen wir ihn nochmal. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Sein Leben zu geben. Man kann auch übersetzen, sein Leben zu lassen oder seine Seele zu lassen. Mit dieser Aussage spricht Jesus unmissverständlich davon, sich selbst in den Tod zu geben. Also die besondere und zugleich auch die wichtigste Art, wie Jesus den Menschen diente, bestand nicht in erster Linie darin, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben oder zu predigen, sondern darin, sein Leben als Opfer zu geben. Das war der wichtigste Dienst, den Jesus der Menschheit tun konnte. All die anderen Dienste im Leben Jesu, sie waren wunderbar und sie waren schön und sie bestätigten ihn als Messias. Aber hätte er uns nicht darin gedient, sein Leben zu geben, wären wir alle immer noch hoffnungslos verloren. Und wenn Jesus hier davon spricht, sein Leben zu geben, hört sich dies zunächst harmlos an. Wir lesen über diesen Text. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Es bewegt uns nicht sonderlich. Aber ein tieferer Blick in diese Aussage von Jesus, sein Leben zu geben, offenbart uns einen Anblick, der uns erschaudern lässt. Dass Jesus sein Leben gegeben hat, bedeutet, dass er wie Wasser ausgeschüttet und hingeschüttet wurde und alle seine Gebeine zertrennt wurden. Psalm 22, Vers 15. Dass Jesus sein Leben gegeben hat, bedeutet, dass er so gelitten hat, dass sein Herz wie Wachs geworden und inmitten seiner Eingeweide zerschmolzen ist. Psalm 22, Vers 15. Es bedeutet, dass er von den Menschen geschlagen, seine Hände und Füße durchbohrt und sein Leib geschändet wurde. Psalm 22, die Verse 17 bis 18. Zudem bedeutet es, dass Christus von seinem himmlischen Vater getrennt wurde. Und dass es dem Vater gefiel, seinen ganzen Zorn über seinen Sohn auszugießen. Es bedeutet, dass Christus den ganzen Kelch des Zornes Gottes bis zum letzten Tropfen ausgetrunken hat und Höllenqualen an seinem Leib und an seiner Seele erdulden musste, während er dort am Kreuz für die Sünden seines Volkes hing. Wenn er sagt, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, um sein Leben zu geben, bedeutet es, dass er den schlimmsten, unwürdigsten und qualvollsten Tod gestorben ist, den jemals ein Mensch gestorben ist. Damit diente Christus uns. Es ist bemerkenswert zu sehen, wie er seinen Jüngern die Füße wusch. Bemerkenswert ist zu sehen, wie er am Kreuz hängt. Und durch sein Blut nicht nur meine Füße, sondern meinen ganzen Körper gewaschen hat. Dadurch zeigte Jesus, wie sehr er diejenigen liebt, denen er diente. Denn größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15, Vers 13. Jesus lässt sein Leben für seine Freunde. Darin zeigte er seine unergründliche Liebe zu uns Menschen, zu uns Sündern. Das ist also die Art und Weise, wie Jesus den Menschen am effektivsten und am besten diente. Er gab sich selbst hin. Und es ist eines der größten Dienste, liebe Geschwister, den wir anderen Menschen erweisen können, wenn wir uns ihnen hingeben. Wir wollen von Christus lernen, wie er als vollkommener Diener ist. Und wir sehen hier, dass sein Dienst darin bestand, dass er sich selbst hingegeben hat. Darin besteht der größte und beste Dienst, den wir uns gegenseitig tun können, indem wir uns selbst hingeben und aufopfern füreinander. Ich möchte euch ganz kurz, um diesen Punkt abzuschließen, drei Bereiche nennen, wo wir dies tun können und sollen und müssen. Erstens in deiner Familie. In deiner Familie. Paulus fordert die Männer dazu auf, ihren Frauen in der Art und Weise zu dienen, indem sie sich selbst ihnen hingeben. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Epheser 5, Vers 25. So wie Christus sich hingegeben hat, seinen Körper hingegeben hat für die Gemeinde, so muss der Mann sich seiner Frau hingeben. Ich denke, breiter angewendet können wir auch sagen, so soll der Mann sich seinem Haus hingeben. So können wir auch generell sagen, so soll sich die Frau auch dem Mann hingeben, der ganzen Familie, dass wir innerhalb der Familie diese Einstellung und Haltung haben, dass wir uns gegenseitig in dieser Art dienen, uns hinzugeben, uns auszugießen, uns vollständig aufzuopfern für unsere Frauen, für unsere Kinder, für unsere Familie, dass wir in der Familie nicht für uns, für unser Reich, für unser Willen, für unseren Egoismus leben, sondern für den anderen. Wie anders würde unsere Familie aussehen, wenn jeder von uns diese Haltung hätte, diese Art des Dienstes wahrnehmen würde, uns ganz hinzugeben. Ein zweiter Bereich ist die Gemeinde. In der Gemeinde. Paulus sagt den Philippern über sich selbst und über seinen Dienst für sie, aber wenn ich auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens dargebracht werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Philipper Kapitel 2, Vers 17. Paulus beschreibt hier, dass sein Dienst für die Gemeinde ebenso wie ein Trankopfer im Alten Testament war. Er, sein ganzes Leben wird ausgegossen für die Gemeinde in Philippi und für alle anderen Gemeinden genauso. Mit anderen Worten, mir geht es in meinem Leben nicht um mich. Mir geht es um euch als Gemeinde, dass ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Und ich bin bereit, mein ganzes Leben auszugießen wie ein Trankopfer für euch, damit es euch als Gemeinde gut geht. Haben wir diese Einstellung? Liebe Brüder, liebe Schwestern, in aller Liebe. Aber unsere Haltung gegenüber der Gemeinde spiegelt sich hierin nicht oft wider. Wir versuchen oder denken oft, ja, die Gemeinde, sie muss mir dienen. Ich komme her, um Gottes Wort zu hören. Ich muss bedient werden. Ich komme her, um hier eine gute Gemeinschaft zu haben, damit mir gedient wird. Haben wir diese Haltung in der Art zu dienen, dass wir ein aktives Mitglied einer Ortsgemeinde sind, um uns in diese Ortsgemeinde auszugießen als Trankopfer? Und ja, es war ein Apostel. Und ja, ich denke, Pastoren müssen es tun und Diakone müssen es tun. Sich ausgießen. Nicht für sich leben, sondern für die Gemeinde leben und sterben für die Gemeinde. Geistlich sterben und physisch bereit zu sein zu sterben. Aber dies betrifft jeden von uns. Bist du bereit, dich auszugießen? Dich aufzuopfern, Zeit zu opfern, Kraft zu opfern, Energie zu opfern, Gedanken zu opfern, Gebete zu opfern, Geld zu opfern? Dein eigenes Ich zurückzustellen für die Gemeinde? Ein dritter Bereich ist der Dienst für Gott. Für Gott. Alle Christen werden dazu aufgefordert, Gott einen Dienst zu erweisen, indem sie sich Gott hingeben. Paulus sagt in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Mit dem Leib ist unser Körper, also wir als gesamter Mensch, gemeint. Damit fordert Paulus uns auf, unser ganzes Wesen, unseren ganzen Körper, jeden Teil unseres Ichs, Gott hinzugeben, Gott aufzuopfern. So wie Christus sich hingegeben hat, so müssen auch wir uns für Gott hingeben. Wir sollen also jeden Teil von uns für Gott opfern. Unsere Zeit, unsere Gedanken, unsere Kraft, unsere Energie, unsere Bestrebungen, unsere Ziele, unsere Wünsche, alles. Und Achtung, in Anbetracht der Gnadenerweise Gottes, in Anbetracht dessen, dass er seinen Sohn für uns geopfert hat, in Anbetracht dessen, dass wir durch Gnade allein gerechtfertigt worden sind, nicht aus Werken, die wir haben getan, sondern allein durch die Gnade und mittels des Glaubens. Aufgrund dieser Gnadenerweise sollen wir uns nun hingeben. Was soll uns motivieren? Das Werk von Christus, das er sich für uns hingegeben hat, deswegen wollen wir uns für Gott hingeben. Wir sehen, die Art, wie Jesus diente, die sollte sich in jedem wiedergeborenen Christen widerspiegeln, indem er sich seiner Familie, seiner Gemeinde und generell Gott hingibt als Opfer. Von Christus lernen wir also, dass die größte Art des Dienstes nicht in erster Linie in praktischen Dingen besteht, sondern vor allem darin, dich selbst aufzuopfern. Und sein Vorbild sollte uns hierbei die größte Motivation sein. Doch wozu gab Jesus sein Leben eigentlich hin? Weshalb hat er sich so aufopferungsvoll hingegeben? Darauf wollen wir im dritten und letzten Punkt eingehen. Das Ergebnis oder das Ziel von Jesu Dienst. Wir lesen den Vers nochmal. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Wieso? Als Lösegeld für viele. Das ist das Ziel. Das ist das Ergebnis gewesen von seinem Dienst. Von seinem selbstlosen, aufopferungsvollen Dienst. Damit wir sündige Menschen mit Gott versöhnt werden können. Dieses Wort Lösegeld beschreibt uns die Art oder auch den Zweck des Opfers. Die Art und den Zweck, wieso Jesus sich hingegeben hat. Das Wort Lösegeld wurde in der griechischen Welt gebraucht, um einen Sklaven von seinem Herrn zu erlösen. Dabei wurde ein Lösegeld hinterlegt, wodurch der Sklave von seinem Herrn erlöst, erkauft oder befreit wurde. Dieser Begriff wurde auch bei Kriegsgefangenen verwendet, die in Gefangenschaft waren. Und da musste man ein Lösegeld hinterlassen, damit dieser Kriegsgefangene erlöst werden konnte. Genau diesen Gedanken vermittelt Jesus uns mit diesem Wort. Er sagt, dass er gekommen ist, um zu dienen. Und sein Dienst bestand darin, sein Leben zu geben als Lösegeld. Sein Leben, das Ausgießen seines kostbaren Blutes war also der Preis, das Lösegeld, die Bezahlung, um uns aus der Gefangenschaft der Sünde und der Sklaverei des Satans zu erlösen. Jeder Mensch ist ein Sklave der Sünde, jeder Mensch ist ein Sklave des Satans, wodurch jeder Mensch unter dem gerechten Zorn Gottes steht, weil jeder Mensch gegen Gott, gegen einen heiligen Gott sündigt. Und der Mensch kann sich selbst aus dieser Sklaverei nicht befreien. Du kannst kein Lösegeld bezahlen, du kannst nichts tun und du kannst dir nichts erarbeiten, dass das Lösegeld auch so groß und so kostbar ist, dass du es Gott darbringen kannst, um dich von dieser Macht der Sünde zu befreien. Wieso? Weil du tot in deiner Sünde bist, du hast keinen freien Willen, du bist gebunden an Sünde. Du stehst unter dem Fluch Gottes und ein anderer muss ein Lösegeld bezahlen, um dich aus diesem Zustand zu befreien und zu erlösen. Und dieses Lösegeld hat Jesus Christus hinterlegt. Und es bestand aus seinem eigenen Leben. Es bestand aus seinem eigenen Blut. Das Lösegeld war er selbst, der sich selbst hingegeben hat für unsere Sünden. Und dabei steht außer Frage, liebe Geschwister, dass er dieses Lösegeld an Gott dargebracht hat. Denn unsere Sünden richten sich gegen Gott. Christus musste den Zorn Gottes auf sich nehmen und er musste den Zorn Gottes mit seinem Lösegeld besänftigen, mit seinem Blut, damit wir von dem Zorn Gottes befreit werden können. Paulus erklärt uns in Epheser Kapitel 5, Vers 2, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Sein Opfer, sein Lösegeld war ein duftender Wohlgeruch für Gott. Mit anderen Worten, Gott hat sein Opfer angenommen. Gott hat das Lösegeld angenommen. Gottes Zorn wurde besänftigt durch das Opfer von Christus. Dadurch können Sünder erlöst und befreit werden aus der Sklaverei der Sünde. Das heißt hier, dass er sein Leben als Lösegeld gab für viele. Und das Wort für bedeutet wörtlich anstelle von. Also Christus gab sein Leben als Lösegeld anstelle oder auch stellvertretend für die vielen. Das beschreibt diesen stellvertretenden Sühnecharakter des Opfers von Jesus. Er starb dort nicht, weil er irgendetwas Böses getan hat, denn er hat niemals gesündigt. Er starb dort anstelle, stellvertretend für die vielen. Und ich glaube, dass dieser Begriff für die vielen hier nicht irgendwie eine Personengruppe einschränkt, sondern was hier vermittelt werden soll. So glaube ich, ist diese Gegenüberstellung. Der eine gab sein Leben als Lösegeld, um viele zu erlösen. Was will damit vermittelt werden? Dieser eine ist so herrlich, so würdig, so majestätisch, so vollkommen und so herrlich, dass sein Leben, sein Tod so gewaltig war, und so würdig war, dass dieser eine Mensch sich hingeben konnte und viele erlösen konnte. sehen wir die Würde und die Herrlichkeit, die Sündlosigkeit von Jesus Christus. Seine Person ist so würdig. Seine Person ist so herrlich. Seine Person ist so majestätisch, dass er Mensch wurde und dass sein Opfer am Kreuz ausreichte, um alle zu retten, die der Vater vor Grundlegung der Welt erwählt hat und die an ihn glauben sollten. Durch ihn können wir versöhnt werden mit Gott. Siehst du? Jesus Christus, der Sohn des Menschen, der Herrscher des gesamten Universums, der Richter der ganzen Erde, er kam zu den Menschen und er bindete sich eine Schürze an. Und er starb den grauenvollsten Tod am Kreuz und er erlitt den Zorn Gottes, um uns zu erlösen, mit dem Vater zu versöhnen. Jesus gab uns alles, was er hatte. Der Vater gab uns alles, was er hatte. Er gab seinen Sohn. Jesus gab uns alles, was er hatte. Er gab sein Leben und sein Blut. Das ist das Ergebnis. Das ist das Ziel von Jesu Dienst. Sehen wir unseren Diakoneo? Sehen wir unseren Diener, unseren Herrn Jesus? Preisen wir ihn dafür, dass er uns in dieser Weise gedient hat? Dass er gekommen ist, um als Sklave für uns zu dienen, damit wir von der Sklaverei befreit werden können, um nun Gott zu dienen? Wir wurden befreit von der Sklaverei der Sünde, um nun Sklaven Christi zu sein, um ihm zu dienen. Nun, in dieser Weise, wie Jesus uns hier diente, dass er sein Leben als Lösegeld gegeben hat, können wir einander nicht dienen. Hierin ist Jesus einmalig. Wir können einander nicht erlösen, nicht mal, wenn ich mein Leben gebe. Ich kann meine Kinder nicht erlösen, selbst nicht, wenn ich für sie sterbe. Also in dieser Weise kann ich euch nicht dienen, kann ich meinen Kindern nicht dienen. Aber wir können den Menschen in der Weise dienen, indem wir sie zu dem führen, der das Lösegeld bezahlt hat. Indem wir Menschen von diesem Erlöser erzählen. Christus, der größte Dienst von Christus bestand darin, dass er sein Leben als Lösegeld bezahlt hat. Der größte Dienst, den du und ich unserem Nächsten tun können, besteht darin, die Menschen zu diesem Erlöser zu führen. Und das müssen wir in allererster Linie in unserer Familie tun, bei unseren Kindern. Sie täglich im Gebet zu dem Erlöser führen, sie täglich durch das Wort zu dem Erlöser führen, aber auch in der Nachbarschaft und in der Familie. Und ich weiß, jeder von uns ist unterschiedlich, die einen sind extrovertierter, die anderen sind introvertierter, nicht jeder von uns ist ein begabter Redner und so weiter und so fort. Ich möchte niemandem ein schlechtes Gewissen tun, jetzt hier eine Predigt halten, dass wir alle evangelisieren müssen. Aber wir sollten durch unser Leben und wo Gott Gnade schenkt, auch durch unsere Worte andere Menschen zu dem Erlöser führen. Unser Leben sollte ihn widerspiegeln, dass die Menschen sehen, da ist was anders. Und wo wir aufgefordert werden, Zeugnis abzulegen, sollten wir mit unseren Worten auf unseren Erlöser deuten. Auf sein stellvertretendes Sühnewerk am Kreuz. Darin besteht der größte Dienst, den wir unserem Nächsten tun können. Ich hoffe, dass ich mit meinen schwachen Worten ein wenig unseren Herrn Erlöser vor eure Augen führen konnte. Und ich hoffe sehr, dass der Geist Gottes mir und euch aufgezeigt hat, wer Jesus ist und in welcher Haltung er diente. Und dass wir dadurch ermutigt werden, überführt werden und angespornt werden, dieselbe Haltung einzunehmen. Dass unser Ich gekreuzigt wird, dass unser Egoismus getötet wird. Dass wir aufhören, für uns selbst zu leben und beginnen, für unsere Familien, für unsere Gemeinde, für unseren Gott zu leben, ihm zu dienen. Gleichzeitig hoffen wir, dass dieses Vorbild von Christus auch in dem diakonischen Dienst von unserem Diakon in der Gemeinde sichtbar wird. Wenn wir heute unseren Bruder Sebastian als Diakon in der Gemeinde einsetzen, dann hoffen und beten wir als Gemeinde, dass er diesen Dienst, diesen dienenden Charakter von Jesus Christus immer mehr bekommt. Und dass er in dieser Weise seiner Familie, seiner Gemeinde und seinem Gott dient, indem er sich ausgießt als Trankopfer für seine Familie, für seine Gemeinde und für seinen Gott. Wir beten und flehen, dass Gott ihn zu solch einem Diakon macht und dass Gott diese Gemeinde noch weitere solche Diener und Diakone erweckt. Amen.
Amen.